ERF Plus. Glaube und Denken.
Ganz anders als die anderen Herrscher ihrer Zeit waren Preußens große Könige. Und damit herzlich willkommen zu Glaube und Denken Spezial, begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier. Wir wollen Sie auf ERF Plus näher bekannt machen mit Friedrich Wilhelm und seinem Sohn Friedrich dem Großen, dessen Geburtstag sich 2012 zum 300. Mal gejährt hat. Ich lade Sie nun ein zu einer dreiteiligen Reihe und heute geht es um den Vater, den strengen und frommen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. Im kommenden Monat wollen wir uns dann das Drama zwischen Vater und Sohn näher anschauen. Und in der abschließenden Sendung im November widmen wir uns dann dem Erbe der Preußenkönige, ihrer geistig-geistlichen Hinterlassenschaft. Als Kenner der preußischen Könige und ihrer Glaubensgeschichte wird uns Theologieprofessor Dr. Peter Zimmerling aus Leipzig mit hineinnehmen in eine längst vergangene Welt, in eine Welt, die aber bis heute einiges prägt und nachwirkt in Deutschland im 21. Jahrhundert. Es ist der tollste Haushalt der Welt, soll Friedrich Wilhelm gesagt haben, als Kronprinz über den Hof seines Vaters, der auch Friedrich hieß, Friedrich I. Peter Zimmerling, als Theologe und Geschichtsfan bist du ja vertraut mit den preußischen Königen, auch mit der Familie. Was war das denn für eine Familie, in die Friedrich Wilhelm hineingeboren wurde?
Naja, es war eine aufstrebende Familie zunächst einmal. Denn der Vater des späteren Soldatenkönigs hat ja beim Kaiser in Wien durchsetzen können, dass er sich in Königsberg, der Hauptstadt Ostpreußens, die damals nicht zum Deutschen Reich gehörte, das ist entscheidend gewesen, die Königskrone aufsetzen konnte. Und dadurch wurde er zum König in Preußen. Und in einer Zeit des Barock, wo also die Ränge, der Stand eine unglaubliche Rolle spielten, da war das also eine große Errungenschaft, auch im öffentlichen Ansehen, dass jetzt der Kurfürst von Brandenburg plötzlich König in Preußen sein konnte.
Dieses Ansehen hat er dann wohl auch gestaltet, indem er also sich Schlösser hat bauen lassen im Stil der barocken Könige. Aber genau dagegen hat dann sein Sohn auch wieder protestiert.
Ja, das war ganz einfach, weil das viel Geld kostete. Und wie hat man das in der Barockzeit gemacht? Und das ist ein bisschen ähnlich, wie es auch in der Gegenwart bei Staaten geschieht. Man hat diese Schlösser, diese barocke Prachtentfaltung eben auf Pump betrieben. Und das ist für einen Staat auf Dauer gefährlich, denn da droht irgendwann einmal der Staatsbankrott. Und das war genau sozusagen das Bedenken, das der spätere Soldatenkönig hatte, dass man in Preußen seines Vaters und seiner berühmten Mutter, über die eigenen Verhältnisse lebte.
Die Lebensdaten von Friedrich Wilhelm, 1688 bis 1740, König war er dann von 1713 an. Wir sprechen jetzt über ihn, weil er auch fromm war, in der Nähe der Erweckungsbewegung des Pietismus. Das hat 1685 begonnen, mehr als 250 Jahre nach Martin Luthers Reformation. Warum war das zu dieser Zeit nötig, so eine Erneuerungsbewegung zu haben?
Also ich denke, die Christenheit hat Erneuerungsbewegungen immer nötig. Dass sie damals entstand, und übrigens sind ja die Pietismusforscher heute da ein bisschen uneins, ja, wann der Anfang des Pietismus zu sehen ist. Heute neigt man dazu, oder eine Mehrzahl der Forscher neigt heute dazu, den Pietismus eher beginnen zu lassen, schon mit Johann Arndt und nicht erst mit Philipp Jakob Spener. Aber wie dem auch sei, wahrscheinlich
hängt... Der Name jedenfalls kommt von dieser Schrift, der Pia Desideria, die Spener veröffentlicht hat.
Ja, nicht direkt durch diese Schrift, sondern es war eigentlich ein Spottname. Und die Pietisten sozusagen, die sich diesem Reformprogramm Speners verpflichtet fühlten, die haben diesen Spottnamen dann als Ehrennamen für sich adaptiert, angenommen. Aber also ursprünglich war es eine Fremdbezeichnung.
Zurück jetzt zu unserem König Friedrich Wilhelm. Wie kam der denn dann in Kontakt mit dem Pietismus?
Da muss man vielleicht noch etwas vorweg erklären. Das preußische Königshaus, aber schon länger, Jahrhunderte lang vorher, war reformiert geworden. Es war auch ursprünglich lutherisch, aber hat dann Sigismund hat dann im Anfang des 17. Jahrhunderts, noch vor dem 30-jährigen Krieg, den Konfessionswechsel zum Reformiertentum vollzogen.
Also diese Art von evangelischer Frömmigkeit, wie sie in der Schweiz eigentlich zu Hause
genau,
ist.
Genau, durch Zwingli in Zürich und durch Calvin in Genf begonnen hat. Und er hat aber etwas getan, was damals ganz unüblich war. Er ist selber und seine Familie konvertiert sozusagen, reformiert geworden, hat aber erlaubt, dass die Bevölkerung weiterhin lutherisch blieb. Und das war eigentlich vom Reichsgesetz her gar nicht vorgesehen, denn da bestimmte der Fürst seit 1555 die Religion seiner Untertanen.
Seit dem Augsburger Religionsfrieden.
Und da sieht man schon, dass in Preußen so eine Tradition, ja, ich sag mal, konfessioneller Toleranz begründet worden ist. Also durch die Vorfahren schon und dann auch später von Friedrich den Großen.
Mit dieser religiösen Toleranz in Preußen hatte es dann auch zu tun, dass Glaubensflüchtlinge aus anderen Ländern da Aufnahme gefunden haben. Nicht erst Friedrich Wilhelm, aber auch Friedrich Wilhelm hat das getan. War das dann auch deswegen, weil sie Leute brauchten, weil das Land entvölkert war oder aus christlicher Nächstenliebe?
Das ist ja immer schwer, auch bei Christen zu sagen, wie sieht die Motivation aus. Die Motivation, würde ich sagen, ist immer gemischt. Aber ich denke schon, es war auch aus einer inneren Überzeugung, dass man die eigenen evangelischen, protestantischen Konfessionsverwandten, dass man die beschützen muss. Denn man muss ja immer sich vorstellen, die Hugenotten haben ein schweres Schicksal gehabt in Frankreich ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und da haben sozusagen die reformierten Konfessionsverwandten auf dem Thron Preußens sich verpflichtet gefühlt, denen ein Asyl zu gewähren. Also es war einerseits eine innere Verpflichtung, andererseits natürlich, mindestens war der Nebeneffekt der, dass man dadurch auch das von der Pest entvölkerte Land, etwa Ostpreußen und die dünn besiedelte Mark Brandenburg, besiedeln konnte.
Das war jetzt so ein kleiner Überblick über Friedrich Wilhelm und seinen Glauben, wie er sich ausgewirkt hat. Wir wollen dann im nächsten Gesprächsabschnitt erstmal schauen, wie der junge Kronprinz das gute Wirtschaften gelernt hat, das seine Regentschaft auszeichnete. Darüber dann gleich mehr. Eine der großen Leistungen von Friedrich Wilhelm, eine durchaus sympathische, auch wenn man jetzt so an die Gegenwart denkt, er hat es geschafft. Er hat den hochverschuldeten preußischen Staat saniert. Das hatte auch damit zu tun, dass er selbst extrem fleißig war und er hat fast alle Entscheidungen selbst getroffen. Es gibt ein Zitat von ihm, das heißt, ein Regent, der in der Welt mit Ehren regieren will, muss seine Sachen alle selber machen, denn die Regenten sind zum Arbeiten geboren, nicht zum faulen Leben. Also das kann man sicher auch heute den Politikern ein bisschen ins Stammbuch schreiben, obwohl da sicher auch ganz viele Fleißige darunter sind. Friedrich Wilhelm soll das so zu seinen Beamten gesagt haben. Peter Zimmerling, hatte das zu tun mit seinem strengen Pflichtgefühl oder auch mit seinem christlichen Gewissen, mit seinem Glauben?
Zunächst würde ich sagen, er hängt mit dem reformatorischen Berufsethos zusammen. Das ja seit Luther, und da ist der Calvinismus, also ich meine der reformierte Glaube, Luther gefolgt, dass das Arbeiten, das ganz alltägliche Arbeiten im Beruf als Gottesdienst verstanden worden ist. Also nicht nur Mönche und Nonnen haben einen Beruf, in dem sie ins Kloster gehen, sondern ganz andersherum müsste man fast sagen. Jeder Mann, jede Frau haben einen Beruf, eine Berufung, dem Nächsten in ihrer alltäglichen Arbeit zu dienen.
Und das ist der König nicht ausgenommen.
So ist es. Also der ist nicht bloß dazu da, zu repräsentieren. Das war, könnte man sagen, vielleicht das Neue an dieser Auffassung des Soldatenkönigs, sondern er hat als christlicher Regent die Auffassung für seine Untertanen, also für die Bürger, wie man dann seit der Französischen Revolution erst sagt, etwas Gutes zu tun, also zu helfen, dass sich sozusagen deren Lebensbedingungen verbessern.
Geübt hat er diese Fähigkeiten schon als Kind. Da hat man, sein Vater Friedrich hat ihm da ein Schloss geschenkt, das Schloss Wusterhausen. Und das war gar nicht so ein kleines barockes Juwel.
Das ist richtig. Dieses Wusterhausen, Schloss Wusterhausen, heißt ja, seitdem eben der Soldatenkönig dort viel Zeit verbracht hat und dieses Schloss auch umgebaut hat, Königs Wusterhausen. Und das kann man heute wieder besichtigen. Das ist vor einigen Jahren renoviert worden, total saniert worden. Und da wird etwas vom Geist, dieses Berufsethos des Soldatenkönigs bis zum heutigen Tag erkennbar. Das ist nämlich ein ungewöhnliches Schloss für die Barockzeit. Es ist spartanisch im Grunde genommen. Es wirkt so ein bisschen bürgerlich fast schon. Also wie große Stadtpalais vielleicht in Amsterdam. Und das war auch übrigens die heimliche Vorliebe des Soldatenkönigs. Also er hat ja den barocken Absolutismus im Grunde genommen verbürgerlicht. Und da, als Bürger, war man irgendwie gegen jede Verschwendung eingestellt. Also das musste sich rechnen, man musste sparsam sein. Und dahinter steht natürlich auch die Vorstellung, man ist Gott verantwortlich. Man muss sozusagen Rechenschaft geben über das, was man mit seinem Geld gemacht hat.
Sparsam sein, weil man auch vor Gott verantwortlich ist für das, was man ausgibt, das hat der Kronprinz dann ja auch sehr deutlich, rabiat in die Tat umgesetzt, als er dann König wurde, 1713. Was hat er da gemacht?
Naja, das war zum Beispiel so, dass er das Schloss, das Berliner Schloss, das hat er also zum großen Teil dicht gemacht und nur ein paar Zimmer noch bewohnt. Ich weiß nicht, das waren mehrere hundert Zimmer natürlich, war ja ein barockes Schloss von Schlüter ausgebaut, einem der berühmtesten barocken Baumeister überhaupt der Zeit. Und das war das Erste. Dann hat er den größten Teil des Hofstaates entlassen. Er hat natürlich auch einen gewissen Kahlschlag im Hinblick auf die Kultur vollzogen. Also dass die Musik, die Kapelle, dass die zum großen Teil entlassen wurde.
Dafür hat er dann selbst Musik gemacht.
Das stimmt. Er war ja gegen das Vorurteil, das man oft lesen kann, durchaus auch selber ein musischer Mensch und hat also auch in seiner Jugend Flöte zum Beispiel schon gespielt. Und was hat er noch gemacht? Er hat versucht, und damit hat er eigentlich das, was wir heute in Deutschland als Beamtenschaft verstehen, geschaffen. Er hat dafür gesorgt, dass Bürgerliche in Ämter kamen, die Finanzen kontrollierten. Und die mussten ihm und vorher auch noch einer Kammer, also wir würden sagen, das sind alles die Vorläufer des Landesrechnungshofes.
Also eine gewisse Kontrolle hat er eingeführt.
Genau. Ja.
Das Tolle ist, es ist ihm etwas gelungen, wovon manche, viele Politiker heute träumen. Er hat es wirklich geschafft, aus einem maroden Staat einen wieder florierenden zu machen. Der Schuldenabbau ist gelungen. Das macht ja richtig Hoffnung.
Das stimmt. Es war allerdings außer dem, was wir eben schon angeführt haben, auch darin begründet, dass er selber mit einem gewissen Vorbild vorangegangen ist. Er hat sich sehr eingeschränkt in seiner eigenen Haushaltung,
wie du schon gesagt hast, nur 5 Zimmer bewohnt,
genau,
in dem großen Schloss.
Einfach gekleidet. Also keine barocken, großen Staatskleider mehr getragen. Die waren ja furchtbar teuer, sondern er hat die Uniform getragen. Und dahinter stand auch natürlich die Idee, dass man dadurch wusste, was man anziehen muss jeden Tag. Da musste man nicht abwechseln, ja.
Ein anderer Bereich, in den er als frommer Regent viel investiert hat, ist die Bildung. Und da kommt dann ein frommer Glaubensbruder von ihm in den Genuss dieses Einflusses, August Hermann Francke. Den hat er gekannt. Wie war da die Beziehung? Also den großen Pädagogen und Erzieher.
Ja, die frankischen Stiftungen, die lagen ja vor den Toren Halles an der Saale. Und Halle gehörte zum preußischen Staat damals schon. Und in Halle war die eigentlich erste Universität Brandenburgs einige Jahre vorher begründet worden. Es gab ja damals noch keine Universität in Berlin, sodass Halle neben Königsberg in Ostpreußen, aber das lag ja etwas außerhalb, sag ich mal, des eigentlichen zusammenhängenden Territoriums, dass in Halle sozusagen eine Art Musteruniversität, übrigens Europas, entstand, ganz vom Pietismus und der Frühaufklärung, aber zunächst mal stärker noch vom Pietismus geprägt. Und parallel dazu hat August Hermann Franke als Professor an dieser Universität eine Schulstadt begründet, in der zeitweise über 2000 Schüler an ganz unterschiedlichen Schulen, Schultypen unterrichtet wurden. Und das war sozusagen das Bildungszentrum des aufstrebenden Brandenburg-Preußen. Und das ist entstanden zunächst mal ganz ohne, dass der Kronprinz oder der König da Einfluss genommen hat. Aber er hat versucht, sich das zunutze zu machen.
Haben die beiden auch eine persönliche Beziehung gehabt? Gab es einen Briefwechsel?
Ja, eine sogar recht intensive Beziehung, eine gegenseitig wertschätzende Beziehung. August Hermann Franke war auch in Wusterhausen eingeladen und sie haben da natürlich gemeinsam dann auch überlegt, wie sie den preußischen Staat, wie man jetzt schon sagen kann, Brandenburg-preußischen Staat, wie sie den sozusagen voranbringen können. Denn das war ja übrigens auch ein wesentliches Anliegen des älteren Pietismus, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Der ältere Pietismus war nicht nur interessiert an Herzensfrömmigkeit, sondern er war der Meinung, dass durch Herzensfrömmigkeit ein Mensch instand gesetzt wird, dann auch politisch, gesellschaftlich wirksam zu werden.
Auch das hat uns etwas zu sagen heute im 21. Jahrhundert.
Das ist richtig.
Wir haben jetzt noch einen Punkt, worüber wir sprechen sollten, wenn man über den Wirtschafter und Sanierer Friedrich Wilhelm spricht. Er hat auch sehr viel in seine langen Kerle, in seine Preußenarmee investiert, obwohl er gar nicht so viele Kriege geführt hat.
Ja, das ist eine merkwürdige Sache, dass der Soldatenkönig zwar der Soldatenkönig heißt, weil er offensichtlich auch ein Faible hatte für Soldaten und für die Armee. Aber er hat sich gehütet, diese Armee zum Einsatz kommen zu lassen. Das ist ganz selten passiert. Ich interpretiere das so, dass er, das hat er übrigens auch selber so gesagt, dass er vor Gott Rechenschaft geben müsste für jeden Soldaten, der gefallen ist. Und das hat ihn daran gehindert, so ohne weiteres Kriege zu führen, was damals übrigens als Mittel der Politik ja galt. Das hat er nicht getan, aber das war im Grunde genommen auch wieder eine Auswirkung seines christlichen Glaubens.
Auch heute noch sind wohl Kriege oft genug Mittel der Politik. Wir kommen gleich zurück zu Friedrich Wilhelm und dann wollen wir persönlich über ihn und seine Familie sprechen. Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm, über ihn sprechen wir in der Sendung Glaube und Denken Spezial. Er war im Gegensatz dann zu seinem Sohn Friedrich recht glücklich und standesgemäß verheiratet. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man sagen. Er scheint seine Frau auch tatsächlich geliebt zu haben. Er hat auch eine ganz andere Eheauffassung gehabt, als es bei den barocken Fürsten seines Zeitalters der Fall war. Wir wissen das alle von August dem Starken, das war ja ein Zeitgenosse des Soldatenkönigs, der hatte unzählige Mätressen, berühmte Mätressen wie die Gräfin Kosel, und das hat Friedrich Wilhelm vollkommen abgelehnt. Er hatte keine Mätressen, er war also seiner Frau treu. Und die Schwierigkeit war eigentlich, dass seine Frau das in gewisser Weise als Kränkung empfand, weil sie eigentlich der Überzeugung war, zu einem barocken Fürst, auch wenn es der eigene Ehemann war, gehörte, dass er auch Mätressen hatte. Das ist für uns schwer zu verstehen. Das war sicher nicht der einzige Grund, warum diese Ehe keine besonders glückliche war, obwohl aus ihr sehr viele Kinder hervorgegangen sind. Aber jedenfalls nach außen hin hat die preußische Königin also diese revolutionäre Lebensauffassung ihres Mannes, das war schon eigentlich eine bürgerliche Lebensauffassung, abgelehnt.
Sophie Dorothea von Hannover hieß sie. Sie war auch eine Verwandte von ihm. Wie waren sie zusammengekommen?
Ja, sie kannten sich schon als Kinder, weil der Soldatenkönig eben als Kind in Hannover immer wieder bei seiner Großmutter zu Gast war. Und von daher gesehen, ja, man kann nicht sagen, dass sie zusammen aufgewachsen sind, das ist nicht der Fall, aber sie kannten sich eben auch schon als Kinder. Und seine Großmutter, wie das bei Großmüttern so ist, die hat ihn sehr geliebt. Und sie war eigentlich die treibende Kraft, die dann die beiden später, als sie dann erwachsen waren, auch zusammenbrachte.
Sie waren unterschiedlich, das hast du schon gesagt. Und trotzdem sind sie, soweit man das weiß, ein ganzes Stück ihres Lebens zusammengeblieben, also äußerlich auf jeden Fall. Wie war denn das mit dem Glauben? Den konnte sie nicht ganz so nachvollziehen.
Ja, das weiß man nicht so ganz genau, wie sie zum Glauben stand. Sie war jedenfalls ja nicht reformiert, zunächst mal. Das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, weil ja also im lutherischen Norden Deutschlands und Mitteldeutschlands, da war es eben etwas Besonderes, reformiert zu sein. Und das Besondere bedeutet ja normalerweise, dass man sich dann auch seiner eigenen Glaubensidentität deutlicher bewusst ist. Und von daher gesehen denke ich mal, dass der Soldatenkönig einen viel bewussteren Glauben gelebt hat als seine Frau. Man muss auch noch wissen, sie hat ja im Grunde genommen ein schweres Schicksal. Ihre Mutter hatte eine Affäre, das war nur den Männern gestattet in der Barockzeit und ist deswegen für mehrere Jahrzehnte vom Hof in Hannover verbannt worden und hat in Ahlden an der Aller gelebt, als die berühmte Prinzessin von Ahlden, und hat natürlich ihr Kind nie mehr gesehen. Und das hat doch eine gewisse Rolle sicher auch gespielt, unbewusst vielleicht sogar bloß, für die Gattin des Soldatenkönigs.
Die beiden haben eine ganze Menge Kinder gehabt, hast du schon gesagt. Hatte Friedrich Wilhelm denn Zeit für seine Familie? Als Sanierer Preußens war er ja sehr beschäftigt.
Ja, komischerweise hat er großen Wert eigentlich auf seine Familie gelegt und sie gezwungen, in seinen, wir würden heute sagen, Urlaubszeiten, damit nach Wusterhausen, nach Schloss Wusterhausen zu kommen. Und da das alles so einfach dort war, ja so ein bisschen rustikal, müssten wir eigentlich sagen, war das für gerade seine Frau und auch die heranwachsenden Kinder, jedenfalls zum Teil, eine ziemliche Tortur. Also sie hat das nicht schön gefunden.
Das Landleben.
Obwohl, das merkt man heute, wenn man das Schloss besichtigt, dass er ihr da erlaubt hat, ein kleines Apartment sozusagen, durchaus luxuriös einzurichten, während das Schloss insgesamt spartanisch eingerichtet war.
Das ist dann auch so ein bisschen schon der Konflikt, der sich dann abzeichnet, auch mit Blick auf seinen Sohn, der ja auch viele Impulse, diese musischen Impulse, ganz stark von der Mutter hat. Friedrich Wilhelm hat Preußen mitgeprägt durch seinen beispiellosen Wiederaufbau und er hat auch wesentliche Impulse gegeben für die preußische Mentalität. Das wird dann unser nächstes Thema sein. Das preußische Image hat Friedrich Wilhelm mitgeprägt und da geht es um so heute doch sehr selbstverständliche Dinge wie Ordnung und Sauberkeit. Ihm lag das am Herzen, das war nicht Gemeingut unter barocken Herrschern. Von Ludwig XIV. In Frankreich weiß man, dass er zum Beispiel, was die persönliche Hygiene angeht, nicht so besonders viel darauf gehalten hat und dass das alles mit viel Parfum übertönt wurde, was da ein Körpergeruch war. Warum war das so wichtig für Friedrich Wilhelm, dieses ordentliche, saubere Leben, dem er sich ja nicht nur selbst verpflichtet hat, sondern dass er auch von den anderen dann eingefordert hat oder versucht hat, sie anzuleiten?
Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist sicher, dass er ein Faible hatte für bürgerliches Leben. Es gab immer eine enge Verbindung zwischen den brandenburgischen Kurfürsten und dem Haus Oranien in den Niederlanden. Die waren ja auch reformiert. Und Holland war ja im 17. Jahrhundert, kann man sagen, eine Zeit lang die führende Nation Europas. Also sehr fortschrittlich, auch von den hygienischen Verhältnissen. Und das hat er sicher auch übernommen einfach von dort. Und dann dazu kam eben diese ja biblische Ethik im Grunde genommen, die man ja auch beim Apostel Paulus findet, oder auch schon in den Evangelien, auch beispielsweise in diesem Gleichnis von den anvertrauten Funden, das Jesus erzählt, wo doch sehr darauf gedrungen wird, dass wir für das, was uns sozusagen anvertraut ist von Gott, an Begabungen, sage ich jetzt mal, dass wir das auch einsetzen sollen und dass wir, ob und wie wir das eingesetzt haben, zum Wohle unserer Nächsten, dass wir dafür eben auch Rechenschaft ablegen müssen. Und das ist, denke ich, so der, ja, sage ich mal, geistliche Hintergrund für dieses Aufbauwerk des Soldatenkönigs.
Dann ist es eigentlich nur noch ein Schritt, dass er auch die Medizin sehr gefördert hat, denn das hat ja auch mit Sauberkeit zu tun. 1727 hat er in Berlin eine Einrichtung gegründet, die es noch heute gibt, die Charité, dieses große Krankenhaus. War das neu, dass ein König sich jetzt der Medizin so angenommen hat?
Also es war vielleicht nicht ganz neu, aber dieses innere Engagement, dass der Soldatenkönig auch an dieser Stelle gezeigt hat. Das ist das Besondere gewesen. Und interessant ist ja, dass dieses innere Engagement offensichtlich dazu geführt hat, ein Krankenhaus zu begründen, das überlebensfähig war und das Zukunftspotenzial in sich hatte. Denn heute ist die Charité in Deutschland das bedeutendste Krankenhaus, gehört ja zur Universität. Und von daher gesehen ist hier schon etwas dieser Charité eingestiftet worden, was ganz offensichtlich mit diesem Geist des Soldatenkönigs verbunden war. Wirklich etwas für sein Volk, für seine Menschen zu tun.
Er hat das alles vorangetrieben mit einer enormen persönlichen Disziplin. Auch das steht ja wohl ganz stark für das preußische Erbe, als preußische Tugend, wie das auch heißt. Woher hatte er diese Disziplin?
Also sie ist ihm sicher schon vermittelt worden durch seine hugenottischen, also calvinistischen Erzieher als Kind. Aber Erzieher allein machen es noch nicht. Er scheint auch von seinem Charakter her, ja vielleicht auch in der Auflehnung gegen die Prachtentfaltung seines Vaters und seiner Mutter, da sozusagen einen Anknüpfungspunkt besessen zu haben.
Kann man den Punkt irgendwo festmachen? Gibt es so etwas wie eine innere Wende, eine Bekehrung in seiner Vita?
Nein, das kann man so nicht sagen. Was ja überhaupt im 17. Jahrhundert eigentlich noch schwer ist, weil ja unsere Gesellschaft insgesamt äußerlich natürlich noch ganz christlich war. Und jetzt speziell in einer Familie, die dieses hugenottische Erbe oder dieses reformierte Erbe so stark gepflegt hat und durch Flüchtlinge ja immer wieder auch, sage ich mal, frisches Blut auch kam, ja, da ist er doch sicher viel stärker in diesen Glauben hineingewachsen. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese starke Betonung dann des Glaubens auch in gewisser Weise ein Emanzipationsakt für ihn war, gegenüber seiner höfischen Umgebung. Das ist ja bei Kindern, die aus einer dezidiert frommen Familie kommen, ist das ja oft sehr schwer, aus psychologischen Gründen allein schon, dass sie sich diesen Glauben ihrer Familie zu eigen machen können. Aber es kann manchmal sogar so sein, dass wenn man aus einer Familie stammt, wo man diese Werte vielleicht irgendwie mit Füßen getreten sieht, dass man dann umgekehrt sich gerade diese Werte des Glaubens zu eigen macht und dadurch auch in gewisser Weise seine eigene Identität findet. Und ich denke, dass das ein Aspekt auch bei dem Soldatenkönig gewesen ist.
Wir haben jetzt noch ein weiteres Kapitel in unserem Gespräch über den Vater. Und das hat zu tun mit einem berühmten Buch, das genauso heißt. Wer weiß, ob wir heute auf ERF Plus darüber sprechen würden, ohne den Roman eines Königs mit dem Obertitel Der Vater, den Jochen Klepper uns hinterlassen hat. Peter Zimmerling, warum schrieb Jochen Klepper das Werk nun gerade in diesen schwierigen NS-Zeiten, als er auch Berufsverbot hatte und nicht als Journalist arbeiten durfte?
Es war sicher auch der Versuch, einen Gegenentwurf des Führers, also von Hitler, zu entwerfen. Also das Bild eines christlichen Herrschers. Jetzt muss man sich klar machen, Klepper hat ja in Berlin gelebt, sodass er umfangreiche Archivarbeiten damals durchführen konnte, dass er die Schlösser alle besuchen konnte, besichtigen konnte, die zum Teil eben auch auf den Soldatenkönig zurückgehen. Königsschloss Wusterhausen haben wir schon erwähnt, das Jagdschloss Stern bei Potsdam, das auch bis heute erhalten ist. Ja, und vieles andere mehr, die Garnisonskirche. Und von daher gesehen lag das natürlich irgendwie auch in der Luft. Und Jochen Klepper stammt ja aus Schlesien. Und Schlesier fühlten sich traditionell als besonders loyale Preußen, interessanterweise. Und das alles war sozusagen, denke ich, der Nährboden, um solch ein Buch zu schreiben.
Obwohl sie ja 200 Jahre zuvor erst erobert worden waren.
Aber die protestantischen Schlesier haben natürlich Friedrich den Großen als Befreier empfunden.
Ja, der Roman Der Vater von Jochen Klepper war ein richtiger Erfolg.
War eine Art Bestseller. Und ich weiß von einer Lehrerin, die aus Berlin stammte, die hat mir erzählt, dass dieses Buch sozusagen als Geheimtipp bei denen, die damals lasen, und das war natürlich in Berlin auch eine große Gruppe, gehandelt wurde. Und die Generäle und Offiziere der Armee haben dafür gesorgt, dass auch immer genug Papier für den Nachdruck dieses Buches zur Verfügung gestellt wurde. Und es ist eigentlich komisch, dass die Gestapo oder die Nazi-Behörden nicht gemerkt haben, was in diesem Buch eigentlich für eine innere Sprengkraft enthalten war.
Also Jochen Klepper hat es ganz sicher geschrieben in seiner Zeit, auch als so ein historisches Gegenbild. Wenn man es jetzt liest und als ich es auch gelesen habe, habe ich mich doch auf der anderen Seite sehr gefragt, wie viel ist schriftstellerisches Einfühlungsvermögen und wie viel historische Recherche?
Also ich habe es ja eben schon angedeutet, dass die historische Arbeit, die diesem Buch zugrunde liegt, dass die auch in der historischen Wissenschaft durchaus der damaligen Zeit auch anerkannt worden ist. Es ist also nicht etwa so, dass das ein Buch wäre, das der Fantasie Kleppers entsprungen sei. Aber natürlich gewisse Dialoge hat er, wie das für einen Romanautor normal ist, auch ein Autor eines historischen Romanes, erfunden. Aber die Frage ist ja viel interessanter, ob die Deutung, die hinter diesem Roman steht, ob die berechtigt ist. Er versucht ja tatsächlich, das Aufbauwerk des Soldatenkönigs aus seinem dezidiert christlichen Glauben heraus zu verstehen. Und da meine ich, muss man ihm auch historisch Recht geben. Ein Problem ist, dass heute in der Geschichtswissenschaft diese, sage ich mal, Deutung, auch diese geistesgeschichtliche Deutung entweder abgelehnt wird oder dass man sich damit gar nicht beschäftigen will.
Man sieht also nur diese äußere Leistung der Wiederherstellung, und Jochen Klepper hat in seinem Buch den inneren Weg des Königs, sein Ringen mit dem Gott, dem er sich ganz anvertraut hat und aus dem heraus er auch dieses Werk getan hat, sehr betont. In diesem Roman, der dem Vater gilt, in dem aber auch der Sohn eine Rolle spielt, zeichnet sich das ab, was uns dann in der nächsten Sendung beschäftigen wird, wenn wir wieder sprechen über Preußens Könige und ihren Glauben. Dieses Drama zwischen dem Vater und dem Sohn. Kannst du das schon mal kurz skizzieren?
Der Soldatenkönig hat natürlich irgendwie versucht, einen Nachfolger, von dem ja alles abhing, der Bestand im Grunde genommen seines Aufbauwerkes, heranzubilden, der so wie er dachte und arbeitete. Aber Preußen war umgeben von Staaten, die sich diese Staatsauffassung, Berufsauffassung eines Königs nicht zu eigen gemacht hatten, sondern wo es genau umgekehrt war. Frankreich ist da natürlich als Gegenbild immer entscheidend gewesen. Und Frankreich ist ja auch mit der Französischen Revolution sozusagen zunächst einmal geendet. Also diese monarchische Geschichte, diese absolutistische, barocke. Und hier war der Soldatenkönig sehr sensibel. Und dass das alleine schon aufgrund dieser unglücklichen Konstellation zwischen den Eltern zu Konflikten kommen würde, das lag auf der Hand. Und dazu kam noch, dass die europäischen Mächte sich eingemischt haben in dieses Drama, das sich da am preußischen Königshof abzuzeichnen begann. Und von daher gesehen haben die zum Teil geradezu die Gesandten heimlich Öl noch in diese werdenden Konflikte gegossen. Das alles hat zu einer hochexplosiven Mischung geführt.
Im Roman von Jochen Klepper gibt es dann am Ende doch so etwas wie ein angedeutetes Verstehen zwischen Vater und Sohn?
Ja, das ist auch etwas, was in der Geschichte sehr umstritten ist. Klepper deutet, wie ich finde, die spätere Wirksamkeit Friedrichs des Großen, der ja im Grunde genommen dann doch auch innenpolitisch zumindest das so gemacht hat, wie es sein Vater ihm vorgelebt hat, deutet das sozusagen als zumindest heimliches, aber im Roman dann auch ausgesprochenes Selbstverständnis des späteren Friedrichs des Großen. Also dass er sozusagen erkennt, schon in seinen jungen Jahren, dem Moment, wo er da die Aufbauleistung des Vaters im Einzelnen kennenlernt, im Oderbruch zum Beispiel, da erkennt er, dass der Vater doch ein großer Herrscher gewesen ist.
Peter, wenn ich dich jetzt zum Abschluss frage, als Romanleser, als Historiker und als Fan der Preußenkönige, wir schließen jetzt ab unsere erste Sendung, in der wir Friedrich Wilhelm, den Soldatenkönig, im Fokus hatten. Was wäre für dich jetzt so das persönliche Vermächtnis, das von Friedrich Wilhelm bei dir angekommen ist?
Natürlich zunächst schon auch seine Auffassung vom Beruf. Dass Beruf Verantwortung bedeutet, und zwar Verantwortung zum Wohl der Nächsten. Ich finde an ihm aber auch faszinierend, dass er es geschafft hat, unglaubliche Spannungen auszuhalten und doch irgendwie auch fruchtbar zu verarbeiten. Er ist ja von Natur aus offensichtlich ein sehr jähzorniger Mensch gewesen, aber dass trotz dieses Jähzorns er eigentlich im Wesentlichen doch eine Aufbauleistung vollbracht hat. Wir erleben das ja bei unseren Mitmenschen zum Teil, die so eine Anlage haben, dass die eher zerstörerisch wirken. Aber Friedrich Wilhelm hat es geschafft, sozusagen daraus schöpferische Kräfte erwachsen zu lassen.
Mit Gottes Hilfe.
Das ist die Voraussetzung von allem gewesen.
Ja, vielen Dank, Professor Peter Zimmerling, für diese Einsichten und Impulse aus der preußischen Königsgeschichte.